Der Rasenfunk. Kurzpass. Jetzt sind es nur noch 2 Spiele bis zum Finale. Das erste Halbfinale wird heute Abend ausgespielt zwischen Frankreich und Belgien. Was uns da erwarten könnte, bespreche ich jetzt mit Nele Hüpper, freier Sportjournalistin. Hallo Nele, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Bonjour, kann ich da nur sagen.
Da hat sich gleich jemand angepasst. Ich bin ja auch schon dabei, meine Pommes zu essen und habe hier ein Wörterbuch Klischee, Deutsch, Deutsch, Klischee neben mir liegen.
Sehr gut, ja. So muss das.
Es geht doch nichts über Stereotypen. Es macht es ja auch einfacher, so eine WM einzuordnen. Wie hat dir denn bisher gefallen? Da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander zwischen den Leuten.
Auch, also ich fand, bisher war das eigentlich eine ganz geile WM. Also ja, für die Art und Weise der Berichterstattung ist das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft auch mal interessant. Wir sind ja da, was das angeht, ein bisschen verwöhnt aus den letzten Jahren.
Also plötzlich keine Schalten mehr an den Tegernsee zu Philipp Lahm.
Tragisch. Also ja. Tatsächlich muss ich sagen, fand ich das eigentlich, also ja, ein bisschen sinnlos, aber manchmal auch ganz süß. Also es hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Ja, also wir hatten geile Spiele. Also wenn ich nochmal auf meinen Zettel gucke, so das Russland-Kroatien-Spiel-Viertelfinale jetzt, fand ich eigentlich ganz cool. Klar. Und auch in der Vorrunde hatten wir geile Spiele. Also ich weiß gar nicht, warum Menschen anfangen zu meckern über diese WM. Also wir hatten tolle Spiele. So gerade so, wenn ich jetzt nochmal in Gruppe H gucke, so ein Spiel Polen gegen Senegal, hätte ich niemals auf 1-2 getippt. So, also für mich war das eine tolle WM mit super, super interessanten Begegnungen und interessanten Ergebnissen und einfach schönem Fußball.
Ich habe eine Theorie, wie das zustande kommt. Ich glaube nämlich, dass da so ein paar Aspekte zusammenkommen. Das eine ist, wie Bericht erstattet wird. Also es wird auch sehr häufig, vor allem in den Halbzeitpausen der Spiele gesagt, ach, das war jetzt noch nicht so viel. Wir hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Was es häufig wird, also das ist eine WM der zweiten Halbzeiten, ganz eindeutig keine WM der Frühstartermannschaften. Dann, glaube ich, hängt es damit zusammen, wie die entscheidenden Tore fallen oder überhaupt Tore fallen. Es sind eben einfach die Standardsituationen und das ist weniger spektakulär als zum Beispiel die ganzen Weitschusstore bei der WM 2014. Das war ja da so fast schon ein Trend. Allein was James da in den Winkel geschlänzt hat, das war ja bemerkenswert. Dann vielleicht auch so ein bisschen Grumpiness darüber, dass es eine schwer zu tippende WM ist. Und dann werden Leute immer gerade Fußball-Experten, Leute, die sich viel mit Fußball beschäftigen und sicher auch sowas wie hier den Rasenfunk hören, die werden dann schnell so ein bisschen unwirsch, das ist mir schon häufiger aufgefallen bei Turnieren, kenne ich auch sehr gut von mir selbst. Ich bin auch legendär schlecht in diesem Tippspiel. Während ich bei der EM noch ganz gut war, habe ich diesmal meinen Ruf wieder völlig zerschossen, beziehungsweise er ist so, wie er eigentlich sein sollte. Da werden dann die Leute einfach so ein bisschen, ja, grumpy ein bisschen. Und dann glaube ich, zuletzt ist es auch einfach die Sache, dass es nicht die torreichste WM ist und dass aber die Mannschaften schon gut verteidigen, aber halt nicht so brachial wie bei der EM mit irgendwelchen Sechserketten oder so, sondern grundsätzlich haben es alle erstmal drauf mit dem Verteidigen, deswegen fallen nicht ganz so viele Tore. Ich glaube, und das ist, glaube ich, so die Gemengelage, die die meisten Leute dazu bringt zu sagen, diese WM, es ist ja kaum auszuhalten. Aber allein, dass trotzdem jedes Spiel geguckt wird und auch eifrig kommentiert wird, zeigt ja, ganz so schlimm ist es dann vielleicht doch nicht. Und wahrscheinlich werden wir dann in 4 Jahren, wird die WM wieder nicht auszuhalten sein.
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, aus der Bundesliga haben wir jetzt auch nicht so den Überfußball. Und dementsprechend brauchen wir uns da bei der WM eigentlich jetzt auch nicht zu beschweren, weil das ist schon.
Vielleicht kommt es auch daher, weil die Bundesliga so wirkt. Also ja, die war schwer anzuschauen. Das, ja. Und deswegen kommt man aus so einer Dürrephase und dann hat man das Gefühl, okay, jetzt ziehen wir in den Garten Eden ein und dann ist der Garten Eden aber auch so halb vertrocknet und da hängen nur Datteln rum und jeden Tag Datteln, weiß man jetzt auch nicht.
Vielleicht. Wobei ich sagen muss, mir ist tatsächlich so ein gut verteidigtes, schön ausgespieltes 1-1 lieber als irgendwie so ein, was hatten wir, England gegen Panama, 5-2 oder so.
6-1.
6-1, so rum war es, 5-2 war Belgien. Das ist mir tatsächlich lieber, wenn das so ein bisschen, wenn das Spiel einfach schöner anzusehen ist und geil verteidigt ist, als wenn da dann irgendwie 7 Tore fallen.
Ich meine, kann ja auch jeder sehen, wie er will. Man, also es soll jetzt auch nicht so sein. Manchmal wird die Debatte auch so geführt, dass man den Eindruck hat, jetzt erheben sich die Fußball-Nerds in Anführungszeichen über den gemeinen Fußballzuschauer und erklären dem jetzt, warum das 0:0 doch ganz spannend war. So soll es jetzt auch nicht sein. Also jeder darf ja auch seine eigene Meinung haben. Ich fand es nur irgendwie interessant zu beobachten, wie das während der WM sich fast so ein bisschen aufgebaut hat. Und gerade in der Berichterstattung war das Ausscheiden von Deutschland ein ganz wesentlicher Faktor. Ab dann wurde viel häufiger die Qualität eines Spiels mit einbezogen in die Berichterstattung, was vorher gar nicht, also so plump es klingt, vorher ging es häufig darum, ja, auf die könnte Deutschland mal treffen und wäre ja auch interessant zu sehen, wie die jetzt spielen. Ab dem Moment, wo Deutschland raus war, ging es nur noch um die Spiele an sich und dann wurde das auch viel häufiger thematisiert, zumindest meinem Empfinden nach, dass man halt jetzt erst 3-4 Schüsse gesehen hat in der Halbzeit.
Naja, das ist ja tatsächlich, liegt halt einfach daran, dass der Fokus aus einer deutschen Berichterstattung heraus natürlich auf den deutschen, auf dem deutschen Spiel liegt und auf der deutschen Nationalmannschaft und was wäre, wenn und so. Und das kann ich schon, das, also aus freier Sportjournalistin-Sicht kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. Wobei mich diese, also bei dieser Art der Berichterstattung, die funktioniert halt. Das ist das Ding. Und deswegen wird's halt so gemacht.
Ja.
Und deswegen finde ich jetzt auch die Berichterstattung seit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft um einiges interessanter und für mich besser. Mhm. Aber auch nur so ein
persönliches.
Natürlich wäre es ja so ein persönliches Ding. Wahrscheinlich wäre es natürlich auch schön gewesen, jetzt Deutschland in einem Halbfinale zu sehen, aber ist halt jetzt dieses Jahr nicht.
Ja, das gehört zum Fußball mit dazu. Da muss man manchmal nochmal dran erinnert werden, aber Fußball ist ein Spiel, was man auch verlieren kann. Und daraus kommt die ganze Magie. Wenn immer die gleichen gewinnen würden, und das ist schon an vielen Stellen des Fußballs so, dann wird es langweilig. Ich will jetzt keine Champions League-Diskussion starten und keine Meisterschaftsdiskussion, aber genau an diesen Wettbewerben sehen wir das ja auch. Lass mal auf das Spiel heute Abend gucken. Frankreich gegen Belgien. Um 20 Uhr wird es angepfiffen in St. Petersburg. Auf was können wir uns da denn freuen, Nele? Diese Frage habe ich so häufig jetzt schon gestellt.
Ja, musst du vielleicht auch mal an deinen journalistischen Fähigkeiten.
Nein, ich mache das ja, extra, weil ich immer, weil das ist quasi Emotionen verkaufen, ist das.
Ja.
Das ist, als hätte jemand, wie bei der Kochshow, auf was können wir uns denn heute freuen? Und dann kommt die Köchin und sagt mir so, also ich habe heute mitgebracht zur Vorspeise, haben wir ein ganz feines Müs mit einem Jus und irgendwas. Und ich bin dann quasi nur noch derjenige, der Horst Lichter, der dann sagt, das klingt aber gut.
Ich stelle mir gerade vor dich mit so einem Schnauzbart, aber ihr lacht mir das. Ich freue mich auf ein wunderbares Spiel. Und das habe ich letztes Mal, als ich eingeladen war, vor dem Frankreich-Dänemark-Spiel gesagt. Wurde eines Besseren belehrt. Aber ich sag's wieder, weil Frankreich gegen Belgien ist mehr als nur ein Halbfinale in der Weltmeisterschaft. Da gibt's sowohl politisch als auch europäisch ein paar Themen, die da super interessant sind, also sich auch noch anzugucken. Vom Spiel erwarte ich alles. Also wirklich, Frankreich hat in der Vorrunde so ein bisschen vor sich hingestolpert, hat aber mit dem Spiel gegen Argentinien für mich mein Herz erobert, mein Herz zurück, was nicht schwer ist, weil ich bin ein großer Frankreich-Fan und fand auch die Art und Weise, wie sie bei der letzten Europameisterschaft gespielt haben, überragend. Und ich finde, das zieht sich auch bei dieser WM so ein bisschen durch mit diesem 4-3-3 und dann, Griezmann ist mein persönlicher Held, also den kann ich einfach, also eigentlich allen aus der französischen Nationalmannschaft kann man einfach beim Fußballspielen zugucken und mit der Zunge schnalzen, weil es einfach, das ist die goldene Generation.
Mhm.
Es wäre schön, wenn die jetzt in diesem relativ jungen Alter schon belohnt werden. Aber auch Belgien, muss man sagen, geile Spiele gemacht, vor allem das Achtelfinale gegen Japan. Also da habe ich...
Die zweite Halbzeit.
Ab dem
0:2.
Ab dem 0:2. Also da gibt es ja auch Mannschaften, die geben sich dann auf, wenn man 0:2 hinten liegt. Deutschland. aber die haben, die Belgier haben das überragend gemacht. Das ist so ein Halbfinale, was diese WM einfach verdient hat, finde ich. Also das ist ein... Egal, wer weiterkommt, das wird ein geiles Finale werden. Und ich halte es mit den Franzosen, aber die Belgier hätten es genauso verdient.
Und es ist ein bisschen ein Spiel der Systemfragen. Also man soll Systeme nicht überbewerten, aber bei beiden Mannschaften haben wir gesehen, dass es unterschiedliche Systeme gibt, die gespielt werden. Und das hatte aber dann so eine Auswirkung auf die ganze Spielanlage, dass ich sagen würde, okay, da macht es dann auch Sinn, da vorher drüber zu diskutieren. Also Frankreich 4-3-3 hast du schon gesagt. Wir haben sie aber auch im 4-2-3-1 gesehen, wo man manchmal lesen konnte, dass das so das Spielsystem wäre, was den Spielern etwas näher wäre. Da wird dann Griezmann etwas zurückgezogen auf die Zehnerposition und vorne darf Olivier Giroud dran. Im Gegensatz zum 4-3-3, wo es eher dann über die schnellen Flügelspieler geht, hat bisher nicht so geklappt, weil unter anderem ein Ousmane Dembélé da in keiner Relation zu einem Kylian Mbappé auf der anderen Seite stand. Deswegen hat das bisher nicht so gut geklappt. Und bei Belgien haben wir es ja auch gesehen. Wir haben dieses ganz spannende 3-2-2-1 oder 3-4-3, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann gegen Brasilien, aber der komplette Switch, Umstellung auf Viererkette, ganz andere Spielanlage, auch deutlich sich auf den Gegner angepasst mit Lukaku, der immer hinter demjenigen brasilianischen Außenverteidiger lauert, der in der Regel in der Offensive sich viel nach vorne mit einbindet. Und da hat man auch gesehen, das hat in Teilen sehr gut funktioniert, in Teilen hast du aber auch gemerkt, boah, das ist jetzt eine Umstellung. Die haben jetzt einfach so lange in Fünferkette gespielt. Da stimmen die Abstände manchmal überhaupt nicht. Und da bin ich total gespannt und könnte jetzt auch nicht wirklich eine Vorhersage machen, wie wir die beiden heute Abend sehen werden. Also ich finde Frankreich noch, die sehe ich eher im 4-2-3-1. Das wäre so die konservative Lösung. Und auf dem 4-3-3 mit ein bisschen offensiverem Fokus könnte man noch umstellen. Bei Belgien bin ich, also ich könnte mir sowohl vorstellen, dass die sich wieder was ganz Eigenes einfallen lassen haben, nur für diesen Gegner Frankreich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie wieder zurückgehen zu ihrem bekannten System. Ja, und irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen eine Taktikdiskussion, aber finde ich in dem Fall total interessant, weil es halt auch so ein wichtiges Spiel ist. Es ist jetzt nicht einfach irgendwie das dritte Gruppenspiel oder so, sondern es ist das WM-Halbfinale. Belgien könnte zum allerersten Mal in ein Finale einer Weltmeisterschaft einziehen. Das hat einfach eine unglaubliche Bedeutung, dieses Spiel.
Ja, also aus Storyteller-Sicht wäre natürlich ein Finaleinzug von Belgien um einiges schöner als der Finaleinzug von Frankreich. Aber ich muss halt auch einfach sagen, die französische Viererkette mit Pavard, Hernandez und
Varane und Umtiti.
Varane und Umtiti, das ändert so ein bisschen an die Weltmeister-Viererkette von 2014 von den Deutschen, weil das auch alles Innenverteidiger sind, die einfach umgeschult wurden quasi von Deschamps. Und da freue ich mich einfach drauf. Die sind zwar alle sehr, sehr, sehr jung und spielen ähnlich wie jetzt ein Hövedes, jetzt halt als Innenverteidiger auf den Außen. Aber ich glaube, das kann funktionieren. Und ich glaube, dass Deschamps da wieder einiges aus dem... Also ich glaube nicht, dass der so konservativ spielt. Ich glaube, dass der auch einen Trick aus dem Hut zaubert.
Okay.
Und dann am Ende dadurch Frankreich ins Finale führt. Wobei das auch, also...
Das hätte ich jetzt Deschamps gar nicht so sehr unterstellt, wie ich es Roberto Martinez auf der anderen Seite unterstellt hätte, dem belgischen Trainer.
Naja, ich glaube, Deschamps hat bei dieser WM schon gezeigt, dass er sich auch was traut. Also der hat zum Beispiel, der hat ja Giroud beim ersten Spiel auf der Bank, beziehungsweise ist Giroud nur von der Bank gekommen. Und der hat noch gar nicht getroffen. Das, was ja für einen Stürmer eigentlich auch so, ja... Ist ja eigentlich eher nicht so geil. Der macht, Oliver Giroud macht
jetzt... Schön zusammengefasst, ja.
aber es ist doch so.
Ja.
Oliver Giroud macht jetzt sein 80. Länderspiel, ist mit 31. Torwart, ist ja egal. Der ist trotzdem super locker unter Deschamps. Also, das ist kein Vergleich zu einer französischen Nationalmannschaft von 2010.
Und ist das auch 31,
Giroud. Ist auch 31, okay. Der ist bei diesem Turnier ohne Tor. Und wartet auch seit 7 Spielen auf einen Treffer im Nationaltrikot. Also, und der ist trotzdem locker und sagt auch, ich fühle mich sehr gut in dieser jungen Truppe. Ich habe den Eindruck, einer Art großer Bruder zu sein. Ich versuche voranzugehen. Das hier sind einzigartige Momente. Ich glaube, da in dieser französischen Mannschaft herrscht so eine Art Geist von Spitz.
Oh, ja, also ein bisschen hat man schon den Eindruck, ich will nicht jetzt komplett sagen, dass diese WM, wie Frankreich sie spielt, ist wie die EM 2016 ohne den Druck des Gastgebers. Und da hat man es ja auch immerhin ins Finale geschafft. Und wenn da in der 90. Minute der Schuss nicht an den Pfosten geht, dann hätte man da auch schon den großen Triumph gefeiert. Also das ist mir ein bisschen zu einfach, weil da sind auch ein paar neue Leute mit dazugekommen und die ganze Mannschaft hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber man merkt schon auch, dass in diesem Finale die Mannschaften dominieren, die es schaffen, trotz allen Drucks eine Leichtigkeit auf den Platz zu bekommen, beziehungsweise immer wieder Momente zu kreieren, die leicht wirken, die offensiv sind. Und deswegen freuen sich, glaube ich, ja auch alle auf Frankreich gegen Belgien. Und das stimmt schon, dass Olivier Giroud, der bei der EM 2016 noch 3 Tore gemacht hatte in 6 Spielen, jetzt steht er bei 5 Spielen noch kein Tor, du hast es angesprochen, trotzdem nicht in Frage. Ja, es fasst eigentlich schon wirklich ganz gut zusammen, dass da sich was getan hat.
Das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, einfach eine Lockerheit, die einfach die auch dazu führt, dass die Franzosen es sich sehr, sehr einfach machen können. Wobei auf der anderen Seite haben wir einen De Bruyne, der von Thierry Henry beraten wird, beziehungsweise alle Stürmer der belgischen Nationalmannschaft werden von einem der französischen Helden, in Anführungsstrichen.
Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball, Nele. Es ist so faszinierend.
Ja, das ist schon schön. Also ich find's klasse. Es gab tatsächlich, ich habe mich auch in den französischen Medien ein bisschen umgeschaut und meine Restfranzösischkenntnisse aus der Schule rausgekramt. Da gibt's auch keine Diskussion, da gibt's keine große Diskussion, ob Thierry Henry die französische Nationalhymne mitsingt. Ich glaube, Deschamps hat auch gesagt, er ist am Ende Franzose und er wird sich über ein Weiterkommen von Frankreich und Belgien freuen. Man stelle sich so eine Diskussion beim DFB oder bei der deutschen Nationalmannschaft vor. Ich glaube, die würde anders geführt werden, beziehungsweise wird sie ja jetzt auch.
Und das in einem Land, was schon viel, viel heftiger von Rechtspopulismus betroffen ist als Deutschland, also so, dass es sich an der Wahlurne äußert.
Das stimmt. Aber um vielleicht auch nochmal einen kleinen Schlenzer zu Belgien zu machen, die haben ja bei dieser WM 5-mal gespielt und 5-mal gesiegt. Das ist ja auch eine eindeutige Sprache. Am interessantesten fand ich tatsächlich den Gruppensieg gegen England, im 3. Spiel. Wenn man sich das nochmal im Rückblick anguckt, war dieser Gruppensieg ja auch vor allem mit Reisestrapazen verbunden, weil der Gruppenerste aus Kaliningrad nach St. Petersburg reisen musste. Und dementsprechend war dieses Spiel gegen England, was die Belgier dann am Ende mit 1-0 gewonnen haben, eigentlich war ein Sieg zu vermeiden, um die kürzere Reise zu haben.
Und um auch Brasilien aus dem Weg zu gehen. Also man hätte in den Zweig wandern können, in dem sich jetzt England befindet.
Genau. Dann hätte man gegen Schweden gespielt. Ja, das sind auch alles nur so Hätte-Hätte-Sachen, die man aber auch mal durchgehen sollte und könnte, finde ich.
Gegen Kolumbien, aber genau. Und dann im Schweden im Viertelfinale, genau. So hast du es gemeint, genau.
So rum. Naja, und das sind auch so Eventualitäten, die man auch ruhig mal durchgehen kann. Ich finde, so wie die Belgier das gemacht haben, mit einem 1-0 gegen England doch Gruppensieger werden und dann eben doch den in Anführungsstrichen schwereren Weg gehen, muss man schon den Hut vorziehen.
Ja.
Und wie du schon am Anfang gesagt hast, diese Chance, jetzt erstmalig ins Finale einzuziehen, ist für den nicht ganz geheimen Geheimfavoriten tatsächlich eine super Chance, eine große Chance.
Bei Belgien wird Meunier gelb gesperrt fehlen. Das ist die einzige Sperre, die dieses Halbfinale betrifft. Wie glaubst du, wird sich das auswirken? Ist das ein großes Problem?
Ach ja, gute Frage. Also ich glaube, dass der Herr Martinez den Carrasco für Meunier dann ins Halbfinale stellt. Bleibt wahrscheinlich nicht viel anderes übrig.
Ja, Chatli könnte noch eine Option sein, dass man den wieder mit reinwirft.
Ja, also ich tippe tatsächlich eher auf Carrasco. Einfach aus dem einfachen Grund, dass der Meunier einfach, ich glaube, dass er Meunier gleichwertiger ersetzen kann. Klar ist es eine Schwächung. Ich finde es aber sowieso interessant, dass es die einzige gelbe, also dass es der einzige mit einer Gelbsperre ist, der fehlt bei diesem Halbfinale. Wir hatten da, glaube ich, schon andere Turniere, das müsstest du jetzt wissen, aber wir hatten schon andere Turniere,
ja, wo mehr... Da haben mehr Leute gefehlt. Also es ist eindeutig eine Anweisung der FIFA. Wir haben da gestern im Kurzpass mit Alex Feuerherd von Colinas Erben drüber diskutiert und der hat auch gesagt, also dass unter anderem auch so wenig Reklamieren, Schwalben und so weiter mit Gelb geahndet würden, interpretiert er auch so, dass es die klare Anweisung von Seiten der FIFA gibt, so wenige gelbe Karten wie möglich, gerade so viel wie nötig, damit ihr die Spielleitung noch im Griff habt, damit man eben einfach die entscheidenden Spieler oder die Mannschaften immer in ihrer vermeintlichen Bestbesetzung sehen kann, weil es halt auch besser fürs Turnier ist.
Ja, also ich sehe tatsächlich eher Carrasco auf der Seite. Klar, es ist eine, also nochmal kurz, um zurückzukommen, klar, es ist eine Schwächung für Belgien, aber ich glaube nicht, dass das so ein 2006er Ding wie mit Frings ist, wo dann auf einmal die ganze Nation so, oh Gott, was machen wir denn ohne Thorsten Frings?
Ja, Wahnsinn.
So weinerlich.
Oder 2010 Deutschland ohne Thomas Müller.
Ja, stimmt. Mhm. Ja, genau. Also das, ich glaube nicht, dass das so, so spielentscheidend wird, weil die Belgier einfach auf jeder Position sehr, sehr gut besetzt sind.
Glaubst du, dass da Erfahrung und Alter eine Rolle spielen wird heute? Also Frankreich hat die jüngste Startelf des ganzen Turniers gestellt und generell mit die jüngste Mannschaft neben England. Eigentlich Belgien hat ein paar erfahrenere Spieler noch mit dabei, vor allem in der hintersten Reihe.
Ich finde es schwierig, das an einer Zahl festzumachen, weil es ist nicht mehr zu vergleichen. Ein Kylian Mbappé, der jetzt auch 19 Jahre erst ist, was sich super jung anhört, spielt aber bei PSG schon in der Champions League und dominiert die französische Liga. Klar, das liegt jetzt auch ein bisschen am PSG, aber ich glaube, das kann man so nicht mehr vergleichen wie mit einem Julian Draxler, der mit 17 Jahren in der Bundesliga anfängt.
Ja.
Also das ist nicht mehr.
Also da ist nicht mehr 23 gleich 23. Ja,
Ich glaube, da verändert sich auch was im Kopf so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, auch wenn sie es manchmal beweisen, dass sie es nicht sind, die sind manchmal im Kopf einfach ein bisschen weiter schon mit 19, wenn sie Fußballprofi sind.
Ja.
Wenn ich mir da meinen kleinen Bruder angucke, der ist ja kein Fußballprofi, Gott sei Dank, aber der ist noch ein bisschen jünger als die Spieler, die ich so kennengelernt habe, die, also jünger im Kopf. Vor allem, ich würde es nicht so hochhängen, diese Altersdiskussion hört sich auch schwierig an, aber ja, die Franzosen sind super jung, aber die sind auch super titelhungrig und um noch ein paar Floskeln rumzuwerfen. Die wollen es einfach. Bei den Belgiern sehe ich das ähnlich. Also die sind auch, das ist auch nicht die älteste Mannschaft des Turniers. Und ich würde es tatsächlich nicht am Alter hochziehen wollen.
Ja, man weiß zumindest definitiv bei Frankreich, da wird noch einiges kommen. Also du hast vorhin schon goldene Generation verwendet, aber goldene Babyboomer-Generation. Also wir werden noch Turniere erleben, wo wir sagen, Mensch, Frankreich, da haben wir jetzt 5, 6 Leute. Wie haben die sich 2018 eigentlich geschlagen? Und jetzt geht's zum nächsten Turnier in Katar. Das ist natürlich auch das, was so viel Hoffnung macht bei eigentlich allen Halbfinalisten, mit kleiner Ausnahme von Kroatien. Die haben da schon einige Leute mit dabei. Die würde ich in 4 Jahren dann nicht mehr bei der WM erleben. Ja, Frankreich gegen Belgien. Zweimal hat man während der Weltmeisterschaft schon gegeneinander gespielt. Zweimal hat sich Frankreich durchgesetzt, aber das eine war 1986 in Puebla und das andere war 1938 in Paris. Ich würde sagen, das liegt so weit zurück, das ist Fußballkneipenwissen und hat damit dann eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Das letzte Mal hat man sich gesehen im Jahr 2015 bei einem Freundschaftsspiel. Das ging 4:3 für Belgien aus. Und das wäre doch ein nettes Ergebnis für heute Abend.
Ach ja, also ich will jetzt nicht tippen, weil das hat mir schon so einige Sympathien auch versaut. was ich noch reinwerfen wollte, die französische Sonntagszeitung Journal du Dimanche hat am 8. Juli, also am Sonntag, getitelt mit einem Bild aus Asterix und Obelix. Und zwar aus Asterix bei den Belgiern, und zwar mit dem einen Panel, wo der belgische Häuptling dem Geierhäuptling Majestix gegenübersteht und der fragt, wenn ihr die tapfersten seid, müsst ihr es beweisen. Und Majestix antwortet, das wollte ich vorschlagen, lasst uns einen Wettbewerb ausrichten.
Sehr
gut. Glaube, das ist so schön und dieses Bild werde ich nachher auch auf jeden Fall nochmal retweeten und das ist so schön. da freue ich mich einfach drauf auf ein hoffentlich geiles Fußballspiel von zwei sich nicht immer ganz grünen Nationen, die aber am Ende doch irgendwie Brüder sind.
Ach, das ist jetzt so schön, dass ich glaube, das wird sogar unser Schlusswort gewesen sein. Wir könnten jetzt noch uns ganz viel über die herausragenden Torhüter, über die Abwehrreihen und so weiter
hier stimmt, die haben wir ergehen. Gar nicht erwähnt, ne?
Ja, aber jetzt habe ich es ja kurz getan und das Schlusswort war so schön. Wir müssen ja, es tut mir jetzt leid, wenn du sowas Schönes sagst, dann muss ich halt Schluss machen, da kann ich ja nichts dafür. Nein, ich finde auch mit diesen Vorhersagen soll man es auch nicht übertreiben. Ich finde, die wichtigsten Dinge haben wir genannt. Ganz viel kann man sicher auch, wenn man möchte, aus der Vorberichterstattung heute Abend noch ziehen. Und dann zählt ja dann im letzten Sinne doch wieder nur auf dem Platz. Und das ist ja das Schöne. Alles, was wir gesagt haben, war nur hätte, wäre, könnte, wäre, wäre Fahrradkette. Und heute Abend dann 20 Uhr geht's los und wir sehen endlich, was dabei rauskommt. Freut euch auf dieses Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kann nicht sein, dass es total langweilig wird. Denn selbst wenn eine Mannschaft so deutlich führen würde, dass der Ausgang des Spiels nicht mehr das Spannende ist, dann ist es für sich genommen so dramatisch, dass vorher etwas passiert sein muss. Also es wird ein gutes Spiel werden. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Nele, ich danke dir, dass du mal wieder mit im Rasenfunk mit dabei warst. Es macht immer großen Spaß mit dir. Und dann wünsche ich dir, dass du heute Abend einen ganz, ganz schönen Fußballabend hast und sich die ganze zusätzliche Vorbereitung, ich weiß nicht, ob du dich auf jedes Spiel so vorbereitet hast bei dieser WM wie jetzt auf dieses, wo du hier auch zu Gast warst. Genau. Also du wirst auch mit einem unglaublichen Wissen glänzen können heute Abend und ich hoffe, es zahlt sich für dich aus in einem sehr schönen Fußballgenuss.
Das hoffe ich natürlich auch.
Nele Hüpper war das. Vielen Dank @hiphüp auf Twitter und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de/unterstützen. Erfahrt ihr, wie das geht und wir haben unser zweijähriges Jubiläum dieses Rasenfunk-Supporters Club gestern schon gefeiert. Das heißt, vielleicht ist das auch mal ein Anlass, da reinzugucken. 2 Jahre gibt es schon dieses Finanzierungsmodell und es kommen immer noch neue Leute mit dazu. Vielen Dank dafür. Wir hören uns morgen wieder und dann wissen wir auch, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ich freue mich. Macht's gut. Ciao.